Das heißt also, der Impfstoff geht von Mutter aufs Kind und diese Bombe, ja, wird im Prinzip im Kind wieder gefunden. Ihre Bezeichnung als medizinischer Wirkstoff war Betrug. Es wird dazu führen, dass das ganze Impfprogramm kollabiert.
Es gibt hier kein Herauswinden mehr.
Ich bin selbst bereit, meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen zu verzeihen, weil sie haben Menschen eigentlich umgebracht. Diejenigen, die die Wahrheit nicht gewusst haben, dass das alles geplant war, diese nicht wissenden Verantwortlichen können jetzt noch aussteigen und sagen, sie haben es wirklich nicht gewusst.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche heute aufgrund eines aktuellen Anlasses mit Professor Dr. Sucharit Bhakti. Wir haben ein aktuelles Ereignis zu besprechen. Es tut sich jetzt für die Aufklärungsbewegung ein Zeitfenster auf. Sehr geehrter Professor Bhakti, ich möchte gleich mit Ihnen einsteigen. Herzlich willkommen zu diesem spontan entschlossenen Gespräch.
Hallo, Herr Magnet. Hallo, Österreich.
Wir werden uns jetzt mit einem Inhalt an die Öffentlichkeit wenden, dessen Basis ist aber eine Grußbotschaft von Ihnen, wo wir dann gesagt haben, wir wollen darüber noch ausführlicher sprechen, weil es so spannend ist, was Sie gesagt haben. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich starten, dass wir beginnen mit dieser Videobotschaft, die Sie mir geschickt haben, anlässlich unseres Dokumentarfilms. Sind Sie einverstanden?
Gerne.
Wir zeigen jetzt eine Videoaufzeichnung von Professor Bhakti, die er uns übermittelt hat, als Zusammenfassung und auch als Erklärung zu dem Dokumentarfilm. Wir waren im Mai bei Professor Bhakti zu Hause und haben ihn interviewt. Und dieses Interview hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber es gibt eben etwas Neues, Wichtiges zu ergänzen, das wir heute machen werden. Film ab.
Liebe Freunde, diese Videoproduktion entstand bei uns zu Hause. Spontan, ohne Absprachen und Vorbereitungen. Anfangs dachte ich, es ginge wieder um ein Update der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber nein, dieses Mal ging es um das große Ganze. Es ging darum, den Fluss der Ereignisse nachzuzeichnen, deren wirren Strömungen zur Entstehung eines einzigartigen, lichtlosen Labyrinths tief in der Mutter Erde geführt haben, in den die Menschheit hineingeschleust wurde, wo sie jetzt umherirrt und auf ihren Untergang wartet. Nur ein Weg führt aus der Finsternis, nämlich der Weg, der vom Licht des menschlichen Geistes angeleuchtet und sichtbar wird. Der Weg der Wahrheit. Gleich zu Beginn der sogenannten Covid-19-Pandemie haben angesehene Mediziner, Wissenschaftler und Juristen diesen Weg gesucht und gefunden. Professor Stefan Homburg, Dr. Wolfgang Wodak, Dr. Bodo Schiffmann, Professor Stefan Hockertz, Professor Carina Reis, Professor Ulrike Kämmerer, Professor Martin Schwab, Dr. Beate Bahne, Dr. Heiko Schöning, Dr. Roland Weikel, Professor Harald Wallach, Dr. Thomas Binde haben zusammen mit mir auf die vielen Unstimmigkeiten im Pandemien-Narrativ hingewiesen. Es war uns offensichtlich, dass die Corona-Maßnahmen einer wissenschaftlichen Grundlage entbehrten und folglich nicht rechtens waren. Die jetzt veröffentlichten RKI-Protokolle haben die Richtigkeit unserer Ausführungen vollumfänglich bestätigt. Damit steht fest, dass die Politik mit ihren gesteuerten Medien die Bevölkerung getäuscht und betrogen haben.
Ja, Herr Professor Bhakti, was hat denn das RKI aus Ihrer Sicht so Wesentliches getan oder was wurde so wesentlich offenbar, dass Sie so bedeutende Worte hier wählen?
Ja, ich möchte gerne erstmals dieses Buch, auf dieses Buch aufmerksam machen von Paul Schreier, das erschienen ist im Herbst 2020. Und Paul Schreier hat mit diesem Buch Geschichte geschrieben, weil er hat vorausgesagt, dass das Ganze geplant gewesen ist. Und aufgrund seiner Bemühungen ist es ihm gelungen, diese RKI-Files, die Dokumente, freizuklagen. Und diese Dokumente wurden im Prinzip veröffentlicht im März 2020 zwar, aber es waren so viele Seiten geschwärzt, dass man sie nicht wirklich alle lesen konnte. Dann ist aber im Prinzip aufgrund von weiteren Bemühungen, auch von anderen, ist ein entschwärztes Dokument Anfang Juni erhältlich gewesen. Und das kann jeder Mensch auf der Welt jetzt sehen. Und das war eigentlich, nachdem wir das Interview gemacht haben am 10. Mai. Und dieses hat wirklich die Wende gebracht. Denn in diesem, das sind 4000 Seiten Dokumente, ja, verrät sich das RKI selbst. Und es wird völlig klar, dass das RKI niemals als selbstständige, unabhängige wissenschaftliche Institution gearbeitet hat, sondern war Befehlsempfänger von Politikern. Damit ist das Fundament für die Wissenschaftlichkeit und Glaubwürdigkeit des RKI vollständig pulverisiert worden. Vollständig. Und da die Gerichte der Welt, Deutschland sowieso, aber Deutschlands, sich darauf verlassen haben, dass das, was Robert-Koch-Institut als Empfehlung herausgegeben hat, wissenschaftlich basiert ist, steht das überhaupt nicht mehr. Und das ist etwas so Erschütterndes, das muss Folgen haben. Ich werde nur drei Dinge jetzt bringen. Im März 2020, Mitte März, als die Entscheidung bevorstand, ob diese Risikobewertung weiterhin als Mittel gelassen werden sollte, war die Wissenschaftler beim RKI sich vollkommen einig, dass eine Hochstufung diese Risikogefahr nicht eigentlich nicht richtig wäre. Aber sie haben den Befehl abgewartet, der dann kam von jemand, der dieses willkürlich geändert hat. Und diese Person, der auch bekannt ist, aber ich nenne keinen Namen hier, ja, ist nie in der praktischen Medizin tätig gewesen. Der hat auch in der Epidemiologie gar keine Ahnung, hat keine Qualifikation. Aber er hat gesagt und befohlen, dass das RKI die Risikobewertung hochstuft. Und das war die Grundlage für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen, ja, für die Einführung. Dann im April 2020, als diese Impfkampagne unterwegs war, aber die Phase 1 klinische Prüfung überhaupt noch gar nicht stattgefunden hat, nicht fertig war, im April, und zwar, ich glaube, es war der 22. April, stand in den Protokollen nachlesbar auf Seite 725, ja, Vorbereitung der Impfung. Und da stand, es werden mehrere Impfstoffe kommen, die im Schnellverfahren genehmigt werden, autorisiert werden. Und dann der nächste Satz, der tödlich ist, ja, im wörtlichen Sinne, Daten werden erst post-Marketing erhoben. Daten, das heißt, zur Sicherheit und Wirksamkeit werden erst, das Wort erst heißt, die sind nicht da, ja. Post-Marketing heißt nach der Einführung und Anwendung an Menschen. Das ist die Aussage, wir starten einen Massenmenschenversuch. Mit einer Substanz, die nicht geprüft wurde. Das, liebe meine Damen und Herren, liebe Freunde, muss Konsequenzen haben. muss. Dann im März 2021, also ein Jahr später, nachdem die Impfkampagne gestartet wurde, nachdem im Januar schon die ersten Impftoten da waren, ja, steht in diesen RKI-Dokumenten ganz klar geschrieben, das Coronavirus SARS-CoV-2 ist nicht gefährlicher als ein Grippevirus. Steht da. Und mit diesem Satz heißt es sofort, deswegen kann es keine Pandemie gegeben haben. Es gab keine Pandemie. Und es gab überhaupt keinen Grund, einen Impfstoff einzuführen, weil die Sterblichkeit an diesem Virus so gering war. Es war bekannt, dass Kinder und gesunde Erwachsene, Entschuldigung, wenn ich das sage, mit diesem Virus nicht umzubringen war. Also, jetzt hören Sie mal, wer sollte denn da eine Impfung einführen? Frage, Robert-Koch-Institut sagt es aber nicht, sondern unterstützt die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, lässt zu, dass Politiker wie Lauterbach, Steinmeier sich mit AstraZeneca demonstrativ impfen und filmen lassen. Das ist ja unglaublich. Damit hat RKI zugelassen, dass abertausende Menschen in Krankheit und Tod gelockt werden. Das ist kein Spaß, Leute. Es ist kein Spaß. Es ist sehr, sehr ernst. Und Lauterbach und Steinmeier. Lauterbach lässt sich impfen mit AstraZeneca, obwohl im März 2021 es bekannt wurde, dass das, was ich vorhergesagt habe, ja, tödliche Thrombosebildungen im Gehirn stattgefunden haben. 9 Menschen sind gestorben an AstraZeneca. BioNTech hat auch Menschen so umgebracht, nur wurde nicht darüber berichtet. Dann gehen diese Politiker hin und RKI sagt nichts dagegen, dass dieser tödliche Impfstoff verbreitet wird. Das ist unglaublich, ja. Da werde ich wütend. Da werde ich wütend, ja. Politiker haben die Welt in den Grundpfeilern erschüttert. Die Politiker haben es getan. Absichtlich, absichtlich. Ja, ich bin erschüttert, wenn ich das sehe und lese noch einmal. Lesen Sie Seite 725, da sehen Sie, wie absichtlich Ihre Politiker Sie in diesem größten Menschenversuch denkbar geführt haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich denke, wir sollten auf die Schuldfrage dann auch noch eingehen, denn es gibt ja jetzt ein Zeitfenster für die Politiker, aber Sie haben 3 Fakten genannt, weshalb es allein aufgrund der RKI-Protokolle nun auf dem Tisch liegt, für jeden erkennbar. Es gibt hier kein Herauswinden mehr. Wir fahren fort mit Ihrer Videobotschaft, denn wir kommen noch weiter in die Materie.
Steuergelder in schier unvorstellbarer Höhe wurden verwendet, um sinnfreie und außerdem gemeingefährliche Maßnahmen zu finanzieren. Ruhmloser Höhepunkt war die Einführung von ungeprüften, gentechnisch hergestellten Substanzen, die als angebliche Impfstoffe gepriesen und in der gesamten Bevölkerung verabreicht wurden. Die Gefährlichkeit dieser Substanzen ist heute wissenschaftlich unbestritten. Ihre Bezeichnung als medizinischer Wirkstoff war Betrug. 5 US-Bundesstaaten haben deswegen Strafermittlungen gegen die Herstellerfirmen eingeleitet. Andere Bundesstaaten werden folgen.
Ja, hier darf ich den Film noch einmal kurz anhalten. Sie haben ja vorhin gesagt, dass auch im Mai, wie wir das Interview vorab aufgezeichnet haben, viele Dinge neben den RKI-Files auch noch nicht so klar waren und dass in der Zwischenzeit sehr viel geschehen und passiert ist. Vielleicht können Sie das an der Stelle noch einmal ergänzen, Herr Professor.
Ja, denn tatsächlich unter den Verantwortlichen, das sind natürlich die Politiker, aber das sind auch die Ärzte, das sind die Medien. Die Medien sind sehr, sehr wichtig gewesen. Sie haben ja diese Impfung wahnsinnig, ja, lautstark propagiert und alle kritische Stimmen im Prinzip totgemacht, meinen auch. Diejenigen, die die Wahrheit nicht gewusst haben, dass das alles geplant war, diese nicht wissenden Verantwortlichen können jetzt noch aussteigen und sagen, sie haben es wirklich nicht gewusst. Und das ist glaubwürdig. Ja, ich bin selbst bereit, meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen zu verzeihen, weil sie haben Menschen eigentlich umgebracht. Sie haben eigentlich unseren Beruf völlig verraten, vollkommen verraten. Ob die Menschen bereit sind, den Politikern und den Medien zu verzeihen, das ist ihnen überlassen. Aber ich glaube, dass die meisten sich tatsächlich mit einer Abfindung abfinden könnten. Irgendeine Abfindung muss aber sein. Ich denke, wenn die nicht wissenden Politiker, und das sind wahrscheinlich fast alle Parteimitglieder, zum Beispiel jetzt in Österreich, außer FPÖ, alle Parteien in Brandenburg, die stehen jetzt vor der Wahl, ja, in Brandenburg und Österreich, das ist ja wohl bekannt. Und wenn ich höre, dass zum Beispiel Woidke in Brandenburg, der Ministerpräsident, SPD, ja, immer noch Stimmen bekommt, obwohl er im März gesagt hat, ja, wir stehen zu den Impfungen, wir stehen zu den Maßnahmen. Das war nur richtig so. Ja. Im März kann es sein, dass er es noch nicht gewusst hat. Jetzt aber kann er es nicht sagen. Das kann er nicht sagen. Und er kann nicht weiterhin sagen, wir haben es in Brandenburg sehr gut gemacht und Menschen gerettet. Denn das wäre eine glatte Lüge. Es ist eine glatte Lüge. Und er würde sich selbst verraten, dass er, denn jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Mitwissenden zu Mittätern werden. Und ich muss sagen, ich bin auch mit Politikern zusammengekommen in letzter Zeit. Mir ist aufgefallen, dass es zwei Parteien gibt, ich glaube, in der Welt, wo praktizierende Mediziner in einer politischen Partei mitarbeiten als Politiker, aber die gleichzeitig noch als praktische Mediziner arbeiten. Die eine Partei ist AfD, Frau Dr. Christina Baum ist ja Medizinerin und sie hat von vornherein den Durchblick gehabt und wir waren in Verbindung miteinander und sie hat auch maßgeblich die Politik der AfD in Bezug auf Corona beeinflusst. In Österreich war es FPÖ und da ist ein Dr. Hannes Strasse Mitglied der FPÖ und Berater, medizinischer Berater der Partei. Und deswegen, so jetzt werde ich mal etwas zeigen. Unser Buch, zweites Buch, kam raus im, wann war das, Mai 2021, wo wir gewarnt haben. Ein paar Monate kam das Buch von Gerald Hauser und Hannes Strasse raus in Österreich. Und sie warnen, sehr ähnlich wie wir gewarnt haben in Deutschland. Wir haben uns nicht gekannt zu der Zeit, ja. Aber ich habe das Buch gesehen und dachte, meine Güte, Donnerwetter, Hut ab, Österreich. Die haben eine riesige Chance. Ja. Dann, was war. Mein letztes Buch erschien im Mai 2023, also letztes Jahr. Kurz danach erschien das nächste Buch von Hause und Straße, wo im Prinzip wieder dasselbe drin stand wie in meinem Buch. Und wir haben uns nicht abgesprochen in irgendeiner Weise. Ja. Also ich rate den Politikern der anderen Parteien, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Denn wenn Sie das nicht tun, sind Sie dran. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind dran.
Ich denke, auch mit unserem Gespräch jetzt, wo Sie noch einmal diese drei Schlüsselstellen in den RKI-Protokollen und auch noch einmal darauf hingewiesen haben, das Zeitfenster für die Leute zu sagen, ich habe nichts gewusst, schließt sich. Denn jetzt wird es immer offenbarer, seit die RKI-Protokolle im Frühsommer eingeklagt wurden, seitdem sie geleakt wurden, seitdem sie entschwärzt wurden, können es die Menschen sehen und die 4000 Seiten werden aufgearbeitet. Da wird kein Weg dran vorbeiführen und ich glaube, es ist wichtig jetzt, zu unterscheiden zwischen den Leuten, die tatsächlich Täter waren und obwohl sie es besser gewusst haben, gelogen haben, oder die in den Medien, in den politischen Parteien, die einfach abgeschrieben haben, die nachgeplappert haben, die es geglaubt haben, die müssen jetzt aussteigen.
Ja, und das gilt auch für die Medien, ja, diese Mainstream-Medien mit ihrem unsäglichen, miserablen Niveau. Sie haben auch ihren eigenen Beruf verraten, ja, als Journalisten. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich in Grund und Boden schämen und sich Entschuldigung, um Verzeihung bitten beim ganzen Publikum. Ich finde keine Worte. Ich finde keine Worte. Ich schäme mich für Sie. Ich schäme mich auch wirklich für die Medien. Ich schäme mich für meine eigenen Kollegen. Ich schäme mich nicht für die Politiker, denn wie gesagt, da gibt es zwei Gruppen. Die einen haben es gewusst und mitgemacht und sie müssen jetzt dran. Und die anderen haben einfach mitgemacht als Parteimitglieder. Und da habe ich keinen Rat, außer dass sie sich distanzieren müssen.
Es ist ja auch bei einer Gerichtsverhandlung so, dass ein reumütiges Geständnis, das man glaubhaft vorträgt, dass man es nicht besser gewusst hat und dass es jemandem leid tut, dass das strafmildernd gelten kann. Und das wird vermutlich auch hier bei der Aufarbeitung so sein, wenn jemand glaubhaft machen kann, dass er es nicht besser gewusst hat. Aber die müssen sich bald entscheiden, denke ich. Denn Sie haben es angesprochen, in wenigen Tagen wird in Brandenburg gewählt. Dort ist voraussehbar, dass die AfD, außer es wird massiver Wahlbetrug gemacht, Platz 1 macht mit Christoph Berndt, ein Corona-Aufklärer der ersten Stunde an der Spitze in Brandenburg. Und in Österreich Herbert Kickl. Ich habe ihn auf den Demonstrationen 2021 und 22 in Wien getroffen dort. Er ist mit den Leuten Seite an Seite marschiert gegen die Zwangsmaßnahmen und den Impfzwang. Es gab ja in Österreich eine Impfpflicht gesetzlich, die dann gekippt wurde von der Straße und vom Widerstand. Diese Parteien werden jetzt Nummer eins werden und dann wird es eine Corona-Aufarbeitung geben. Herbert Kickl sagte erst vor wenigen Tagen im Auf1-Interview, dass sie, wenn sie 25% erreichen, einen Corona-Ausschuss und eine Corona-Aufarbeitung im Parlament alleine beschließen können. Und wenn sie 33% und mehr erreichen, eine Sperrminorität haben, auch wenn alle Parteien sich einhängen, werden sie alles blockieren können, was uns wieder in so eine missliche Lage bringen könnte. Das ist in greifbarer Nähe. Das kann jetzt alles passieren.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass das passiert. Ja, ich würde gerne darauf aufmerksam machen, dass aufgrund dieser ganzen neuen Geschehnisse nach unserem Interview im Mai, ja, ist es dazu gekommen, dass mein Buch neu aufgelegt wurde mit einer Erweiterung und Ergänzung. Und zwar ist dieses Buch jetzt, das ist die dritte Auflage, erschienen vor einer Woche, ist lieferbar, ja, und enthält alles das, was wir gerade besprochen haben, in den letzten Seiten als Ergänzung, so dass das hier gibt, und die Quellen sind auch da, ja, gibt allen die Möglichkeit, auch den Juristen, nachzuprüfen und zu belegen, das, was ich gesagt habe. Das ist nämlich alles belegt. Und jetzt kommt etwas wirklich sehr Witziges, Neues. Denn es gibt einen Verlag, und dieser Verlag ist in Thailand basiert, wird geführt von einem Deutschen, der nach Thailand ausgewandert ist. Und das ist ein Mediziner, aber auch ein Linguist. Er kann 15 Sprachen in Wort und Schrift. Und er hat ein Hobby. Und das ist, er übersetzt gerne Bücher. Bislang hat er wichtige Bücher aus dem Englischen ins Deutsche. Das ist eins seiner letzten Werke. Und zwar von David Ray Griffin. Dieses Buch ist ein Klassiker. Griffin war einer der größten Historiker der Welt. Er war Lehrstuhlinhaber, also Direktor des Instituts für Weltgeschichte in Amerika. Der ist vor 2 Jahren verstorben. Und er ist derjenige, der in diesem Buch die dunkle Seite des amerikanischen Imperiums uns erzählt, wer hinter all dem steckt, was wir jetzt erleben. Und die sind alle in Amerika. Ja, der ist befreundet gewesen mit Daniele Ganser. Und das Buch von Daniele Ganser und sein Buch, die entstanden eigentlich fast Hand in Hand. Und Daniele Ganser hat auch hier ein Vorwort geschrieben für das Buch. Nur damit Sie sehen, ja, das sind wirklich ganz, ganz wissenden, authentischen Menschen. Und der Oliver Bommer, so heißt der Deutsche und Verlagsinhaber. Sein Verlag heißt Peace Press, Friedensverlag, ja, Peace Press. Er hat gesagt, er möchte gerne mein Buch in möglichst viele Sprachen übersetzen lassen und übersetzen. Und das hat er getan, ja. Als erstes hat er das Buch ins Thailändische. Er spricht und liest auch Thailändisch, ja. Und dann ist er hingegangen und hat das Buch, auch die neueste Auflage, ins Englische übersetzt. Das heißt, Peace Press wird die englische Version oder hat schon rausgegeben. Und nicht nur das, es sind jetzt diese Version in 40 Sprachen erhältlich, so dass die ganze Welt dieses Buch lesen können und die Belege haben. In Arabisch, in Chinesisch, also alle Sprachen der Welt, 40 Sprachen, ja. Und diese Bücher können Sie beim Kopf Verlag bestellen. Sie können sie beim Kopf Verlag bestellen, ja. Es gibt ein, ja, das wollte ich sagen.
Dass aber diese Neuauflage auf Deutsch auch jetzt schon erhältlich ist, dazu mussten Sie etwas nachhelfen, haben Sie mir im Vorfeld erzählt.
Ja, nämlich, wenn eine Neuauflage auf den Markt kommt und verkauft wird, muss die Altauflage schon vergriffen sein. Es gab aber einen Restbestand von dieser Altauflage und damit die Neuauflage überhaupt in Ihre Hände gelangt, habe ich den Restbestand von der Altauflage selbst aufgekauft.
Ja, das waren rund 200 Bücher, haben Sie mir erzählt. Die stehen jetzt bei Ihnen.
Ich sitze auf 200 Büchern. Das heißt, die Kisten stehen da und blockieren hier die Wege im Haus, unser kleines Haus.
Und was tun wir damit?
Ja,
was ist
ehrlich
Ihr
gesagt,
Vorschlag? Sie haben ja einen Vorschlag genannt. Wollen wir das sagen?
Ja, ich meine, das haben wir erarbeitet, Sie und ich. Ja. Ich möchte gerne diese Bücher verschenken. Aber ich weiß nicht, wie ich das überhaupt bekannt machen sollte. Dann haben wir beschlossen, wie man es jetzt bekannt. Und ich werde diese Bücher signieren. Und da sie keinen Wert mehr haben, verschenke ich sie. Ich meine, ich verschenke euch sowieso alles, ja. Dann hat Herr Magnet gesagt, ich soll die 200 Bände signieren und dann an Sie schicken. Ist es richtig?
Ja, also wir würden diese 200 Bände, denn für Sie, Herr Professor, haben sie keinen Wert, aber für die Zuschauer und für mich und für das Auf-1-Team hat das großen Wert, ein handsigniertes historisches Zeitdokument. Und wir verschenken diese Bücher bei den ersten 200 Bestellungen. Wir haben ja die dritte Auflage von Ihnen. Und bei den ersten 200 Bestellungen, die ersten 200, die bestellen, bekommen als Draufgabe ein Zusatzexemplar von Ihnen handsigniert von der zweiten Auflage. Und das ist etwas, was Professor Bhakti für die Aufklärung tun möchte. Das kann ein Geschenk sein für jemanden, der die dritte Auflage besorgt, oder eins zum Weiterschenken, damit viele Leute den Weg der Wahrheit, wie Ihr Buch heißt, auch bekommen können und damit wirklich die Wahrheit so breit wie möglich gestreut werden kann.
Ja.
Und ich kann auch nur wirklich empfehlen, die Bücher, die Dokumente, die Aufklärungsmaterialien, die es gibt, jetzt breit zu streuen. Denn dieses Zeitfenster, über das wir heute gesprochen haben, es wird sich schließen. Denn die Aufklärung wird vorankommen und wir müssen nachhelfen. Denn wir sind ganz viele, wie dies Professor Bhakti ja auch immer wieder betont hat. Wir sind viele und wir können viel verändern. Denken wir nur daran, was wir erreicht haben. Es war geplant, dass dieses Corona-Verbrechen bis zum Ende durchgezogen wird. Und es war nicht geplant von Seiten der Erfinder, dass es vorab abmoderiert werden musste.
Ja.
Ich denke, Herr Professor, wir können noch an dieser Stelle an die MWGFD, an Ihre Gesellschaft, an Ihren Verein verweisen, der immer Unterstützung benötigt, wo Sie auch gesagt haben, es wird die Aufklärungsarbeit weitergehen, wo Sie ja mit vielen bekannten Persönlichkeiten immer daran forschen und suchen, was sich getan hat. Wollen wir vielleicht abschließend neben den RKI-Protokollen noch einen Moment erwähnen, der Ihnen besonders wichtig wäre, was sich in diesem Sommer getan hat, was vielleicht noch als abschließende Sache in dieses Interview hineingehen sollte?
Ja, und zwar in den letzten Tagen ist etwas passiert, was ich unbedingt erwähnen möchte. Und das noch einmal, ja, das Ganze dem Ganzen Nachdruck. Erstens, es ist ein Buch erschienen. Und das ist ein Gedenkschrift für Professor Arne Burkhardt, der verstorben ist vor einem Jahr, von seinem engen und lieben Kollegen und Mitstreiter, Professor Walter Lang, in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Ute Krüger, auch eine Pathologin. Und die haben einen Atlas herausgebracht der Corona-Impfschäden. Das heißt, in diesem Buch sind, ich glaube, fast 90 Fälle dokumentiert, wo die Corona-Impfschäden wissenschaftlich belegt werden. Ja, bewiesen. Da kann niemand kommen und sagen, es gibt keine Impfschäden. Die sind sehr, sehr häufig. Scheußlich häufig. Schrecklich häufig. Und Sie sehen die Bilder histopathologisch. Ja, das versteht kein Laie, auch kein Journalist, aber Mediziner auf der ganzen Welt verstehen es. Und sie werden es nicht abstreiten können. Das ist ein Zeitdokument. Und wissen Sie, wir sind alle so dankbar an Arne Burkhardt und Walter Lang. Er hat initiiert, dass ihm ein Denkmal gesetzt wird. Und dieses Denkmal wird ein Grabstein sein. Und ich sage ganz offen, ja, wir sammeln, Walter Lang sammelt Geldgeschenke, damit dieser Grabstein entsteht und hingestellt werden kann auf seinem Grab. Das wird die Welt in 100 und 200 Jahren noch sehen können. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass der Nachweis, dass diese BioNTech-Impfstoff mit DNA kontaminiert ist, war und ist ja schon publiziert worden von Frau Professor König und Dr. Jürgen Kirchner Ende Mai dieses Jahres. Und es wird immer noch nicht ernst genommen. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat immer noch nicht den Impfstoff zurückgezogen. Das müssen sie eigentlich. Dass sie das nicht tun, macht sie strafbar. Die sagen, ja, es ist nicht bestätigt worden. Also das Forschungsteam, unser Verein MWGFD, hat jetzt Nachforschungen gemacht, nachträglich, und die haben die gleichen Ergebnisse bekommen. Das heißt, sie haben bestätigt, dass diese Impfstoffe hochgradig verunreinigt sind mit Bakterienchromosomen. Ferner haben sie nachgewiesen, dass diese Bakterienchromosomen von menschlichen Zellen aufgenommen werden und dass diese Chromosomen stabil sind in menschlichen Zellen. Die werden nicht abgebaut. Wer das sagt, lügt. Und diese Lüge wird jetzt klar dargelegt, weil diese Arbeit zur Veröffentlichung eingereicht wurde und jetzt kurz vor der Annahme steht. Das heißt, in diesen Tagen wird diese Publikation bekannt. Ja, und die Daten sind so wunderbar, so klar. Und sie haben noch mehr Sachen entdeckt, die in dieser wichtigen Publikation drin sein wird. Deswegen, Leute, ich rate euch, ja, ich rate euch, macht nicht den gleichen Fehler nochmal und wählt nicht die Partei, die euch diese Katastrophe eigentlich eingebracht haben. Tut das nicht. Ich habe eine eigentlich schreckliche Nachricht, die aber auch eine gute Seite hat. Schrecklich, weil unser Team MWGFD eine weitere Entdeckung gemacht hat. Und diese Entdeckung wird auch in den nächsten Wochen publiziert. Bis Ende des Jahres ist es raus. Und zwar ist gefunden worden, dass in den Plazenten von Frauen, die während der Schwangerschaft sich haben impfen lassen, das Genprodukt sich befindet im Baby. Ja, das heißt also, der Impfstoff geht von Mutter aufs Kind und diese Bombe, ja, wird im Prinzip im Kind wieder gefunden. Also, wenn diese Arbeit rauskommt, ist das das absolute Ende. Wenn irgendjemand es noch wagt, diesen Impfstoff oder einen ähnlichen Impfstoff auf ähnlicher Basis, RNA-Impfstoff, zu verabreichen. Weiter, ein zweiter, das ist eine gute Nachricht, weil es wird dazu führen, dass dieses ganze Impfprogramm kollabiert. Die nächste sehr gute Nachricht kommt aus Österreich. Und zwar, so, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Werbung für Hannes Straße, FPÖ. Ja. Ich habe Hannes getroffen im April auf diesem FPÖ-Corona-Symposium. Und wir saßen zusammen und Hannes Straße sagte, ja, auf dem Symposium ist eine Kollegin, Angiologin, und die haben sich überlegt, dass wenn ich wirklich recht hätte, dass es zu Gerinnselbildung überall im Körper kommt, und es sieht danach aus, dann müsste man auch die Störung der Mikrozirkulation der kleinen Gefäße in den Nagelbetten finden. Und es gibt eine unglaublich einfache Untersuchung, wo man die Nagelbettkapillaren untersucht, mikroskopisch. Man braucht nur das Gerät zu kaufen. Das ist nicht invasiv. Es kostet auch kaum was. Und dann habe ich gesagt, mach das unbedingt. Und dann sind wir auseinandergegangen. Und Ende Mai ruft der Hannes Stase mich an und sagte, du, weißt du was? Er hat's gemacht, sofort. Und sie hat sofort entdeckt, dass diese Kapillaren gestört sind. Ja. Und da es eine Ärztin ist und sie denkt natürlich sofort, was sie machen kann, hat sie den Patienten behandelt, ja, mit einem Stoff, der die Kapillaren wieder durchgängig macht. Dieses Stoff ist Natokinase. Natokinase ist das, was die Japaner die ganze Zeit essen, lebenslänglich, ja, und wo sie sagen, das ist das, der Grund, warum die Japaner die ältesten Menschen der Welt sind. Das ist das älteste Volk, ja. Die Gefäße werden ständig gereinigt. Dann sagte mir Hannes, ja, und die hat dann sofort bei allen, wo sie einen Impfschaden vermutet hat, und es sind unglaublich viele, ja, diese Kapillarbettuntersuchung gemacht, und sie hat bei den meisten etwas gefunden. Und sie hat angefangen, sie zu behandeln. Sind drei Medikamente, die gegeben werden. Es sind keine Medikamente, es sind Naturheilstoffe. Und sie hat wunderbare Erfolge. Und hoffe, Hannes nächste Woche zu treffen. Und es ist ja ganz klar, dass die Österreicher das publizieren werden. Und dann können die Österreicher sehr stolz auf Österreich sein. Ich bin stolz auf sie. Sollte auch eine Entscheidungshilfe sein für euch, wenn ihr wählen geht. Wählt nicht die Thrombose, eingeheimsamt Krankheit und Tod. Übrigens, Männer Österreichs, Hannes hat es mir auch gesagt, es gibt ein Organ bei euch, Männer, das sehr gut durchblutet sein muss, sonst funktioniert es nicht, ja, mit den meisten Venen. Das ist das, ja, was die meisten Männer der Welt sehr, sehr oft schätzen und brauchen, ja. Ich werde den Namen dieses Organs nicht nennen, aber wenn sie das nicht können, sind sie impotent. Ja. Und das lässt sich auch behandeln. Gut. Mit diesen Worten der Hoffnung werde ich jetzt auf Wiedersehen sagen und machen Sie es gut. Ich habe übrigens erfahren, dass in Österreich mindestens 25% der Bevölkerung unsicher sind und nicht wissen, was sie wählen wollen und nicht wählen sind. Ich rate euch dringendst, ja, jetzt zu wählen. Gehen Sie wählen. Wählen Sie die Richtigen. Und dann hat Österreich eine echte Chance. Übrigens, Brandenburg auch.
Danke, Herr Professor Bhakti, für dieses außergewöhnliche Interview. Wir haben es spontan angelegt und angesetzt. Sie haben, glaube ich, so viele vertiefende Bücher wie noch nie empfohlen, aber das ist eine Hilfe für die Zuschauer, dass sie tatsächlich auch das Wissen vertiefen können und jetzt von Ihnen eine Empfehlung haben, wo sie das tun könnten. Das ist da auch eine Dokumentation, wie früh schon, Sie haben es mit Paul Schreier angesprochen, wie früh schon die Faktenlage bekannt war, auch mit Ihren ersten Büchern, die ja schon nach wenigen Monaten erschienen sind, mit Beginn des Corona-Ausnahmezustandes bis heute, bis Arne Burkhardt sein Vermächtnis noch einmal zu Papier gebracht und damit für die Ewigkeit aufbewahrt. Denn Arne Burkhardt war immerhin der erste Pathologe, der bereit war, die Untersuchungen auch durchzuführen. Wir hatten ja viele Kontakte mit anderen Pathologen, aber die so unter Druck gesetzt wurden über ihre laufenden Anstellungen in den Krankenhäusern beispielsweise, dass sie das nicht öffentlich tun durften. Und deswegen war das eine ganz entscheidende Pionierarbeit mit den Personen, die sich dann getrauen, öffentlich die Wahrheit zu sagen, mit denen wird es auch stehen und fallen, ob sich die Wahrheit gegen die Lüge durchsetzt. Aber ich sage vom ersten Tag an bei Auf 1, wenn einer bereit ist, die Wahrheit zu sagen und sich nicht niederknüppeln lässt, sondern es immer und immer wieder sagt, dann ist es mit der Lüge vorbei und es ist nur eine Frage der Zeit. Wir kommen diesem Zeitpunkt hoffentlich näher. Danke, Herr Professor, dass Sie dieses umfangreiche Interview gegeben haben und auch Ihre für Sie doch ungewöhnlich klaren Empfehlungen, was die Menschen jetzt auch tun sollen. Denn der Zeitpunkt einer Aufarbeitung kommt hoffentlich näher und wir beide werden uns auch sehr bald wieder auf einem wichtigen Forum sehen. Dazu verraten wir heute aber noch nicht mehr. Es wird auch noch in diesem Jahr geschehen. Wir blicken nach vorne und wir wollen Corona-Aufarbeitung und eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder vor allem. Danke, Herr Professor, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und danke Ihnen, werte Zuschauer, dass Sie dran geblieben sind. Nehmen Sie die Ratschläge von Professor Bhakti ernst. Ein Mann, der tatsächlich mit vollem Einsatz kämpft, der viel auf der Welt herumreist, um auch die Menschen persönlich zu treffen. Und ich denke, wir müssen dranbleiben. Es ist unsere Pflicht. Wir haben bis hierher durchgehalten. Jetzt gilt es auch noch weiterzumachen. Wir sind so viele. Wir haben so viele Möglichkeiten. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.